SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Die Debatte über Abschiebungen nach Syrien ist offenbar noch nicht zu Ende. Bundeskanzler Merz hat jetzt nochmal deutlich gemacht, er will trotz der Einwände von Außenminister Wadephul weiterhin syrische Flüchtlinge in ihr Heimatland abschieben. Es gebe für Menschen aus Syrien keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland, da der Bürgerkrieg zu Ende sei, so der CDU-Politiker. Aus der Nachrichtenredaktion Ramin Movasagian.
Merz sagte weiter, er gehe davon aus, dass viele Syrer freiwillig zurückkehren, um beim Wiederaufbau des Landes zu helfen. Für Gespräche über weitere Rückführungen habe er den syrischen Interimspräsidenten al-Sharra nach Berlin eingeladen. Außenminister Wadephul hatte bei seinem Besuch in Syrien vergangene Woche Bedenken geäußert. Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Rückkehr von syrischen Flüchtlingen nur eingeschränkt möglich, da große Teile des Landes zerstört seien. Dafür hatte er auch aus der eigenen Partei Kritik geerntet.
Der türkische Außenminister Fidan hat sich noch einmal für die Gründung eines unabhängigen Palästinenserstaats ausgesprochen. Nur so sei ein dauerhafter Frieden in der Region zu erreichen, sagte er nach einem Treffen mit Amtskollegen in Istanbul. Von dort berichtet ARD-Korrespondent Benjamin Weber.
Außerdem fordert er Israel dazu auf, ausreichend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen. Doch Fragen dazu, wie es mit der Umsetzung des Friedensplans weitergehen kann, blieben in Istanbul offen. Man sei sich einig, dass ein Frieden ausschließlich mit einer Zwei-Staaten-Lösung möglich werden kann, sagte der türkische Außenminister. Die Hamas sei bereit, ihren Teil des Abkommens zu erfüllen und die Verwaltung des Gazastreifens an ein palästinensisches Komitee zu übertragen. Die Türkei hatte ihre Kontakte zu Hamas genutzt und Druck auf die Terrororganisation ausgeübt, damit diese dem Friedensplan zustimmt.
Etwa jedes fünfte Kind wächst in Kriegsgebieten auf. Das zeigt ein neuer Bericht der Organisation Save the Children. Demnach lebten weltweit rund 520 Millionen Kinder im vergangenen Jahr in Konfliktregionen. Wo die Lage besonders schlimm ist, berichtet Karin Bensch.
Am stärksten betroffen sind Kinder in Afrika, besonders in der Demokratischen Republik Kongo, in Nigeria und Somalia. Jedes dritte Kind in Afrika wächst in unmittelbarer Nähe eines Konflikts auf. Während die Not wächst, schrumpft die Hilfe. Laut Save the Children sei das etwa im Ostkongo gut sichtbar. Dort musste ein Bildungsprojekt für rund 12.000 Kinder plötzlich eingestellt werden, weil Hilfsgelder fehlen. Das bedeutet für Kinder nicht nur weniger Bildung, sondern auch weniger Schutz vor Gewalt und ein höheres Risiko von Kinderarbeit oder Frühverheiratung.
Die US-Regierung hat angekündigt, die Lebensmittelhilfen im November zum Teil weiter zu finanzieren. Eigentlich wäre die Bundeshilfe in diesem Monat wegen des andauernden Shutdowns ausgelaufen. Zwei Gerichtsurteile hatten die Regierung aber angewiesen, auf einen Nothilfefonds zurückzugreifen. Aus Washington berichtet Anne Schneider.
Die Reserven in diesem Fonds reichen aber nur, um für die Hälfte des Programms aufzukommen. Viele Familien versuchen schon, die finanzielle Notlage mit Hilfe der Tafeln zu überbrücken. Zudem haben einige Bundesstaaten eigene Notfallprogramme gestartet. SNAP ist ein zentraler Baustein des sozialen Sicherheitsnetzes in den USA. Die SNAP-Guthaben können ausschließlich für den Kauf von Lebensmitteln und Babynahrung verwendet werden. Der Erwerb von Alkohol- und Tabakprodukten ist genauso unmöglich wie der von fertigen Mahlzeiten aus einem Imbiss oder Restaurant.
Das KI-Unternehmen OpenAI kauft bei Amazon Rechenleistung im Wert von 38 Milliarden Dollar. Das haben beide Unternehmen mitgeteilt. Damit sichert sich OpenAI nach eigenen Angaben den Zugang zur Leistung von Hunderttausenden der schnellsten Chips. Einzelheiten von Nils Damz aus San Francisco.
Die Entwicklung führender KI-Programme verbraucht Unmengen an Rechenleistung. Im Vorteil ist, wer das Geld und den Zugang zu möglichst vielen der besten und schnellsten Chips hat. Bis vor 2 Jahren hat OpenAI seine KIs noch exklusiv in den Rechenzentren von Microsoft entwickelt. Doch selbst der riesige Softwarekonzern konnte nicht mehr die von OpenAI gewünschten Rechenkapazitäten zur Verfügung stellen. Deshalb haben OpenAI und Microsoft bisherige Vereinbarungen überarbeitet. Der ChatGPT-Entwickler darf jetzt auch Rechenpower bei anderen Unternehmen einkaufen und baut zum Teil auch eigene Rechenzentren. OpenAI arbeitet dafür neben Amazon unter anderem auch mit Nvidia, Oracle oder dem Unternehmen G42 zusammen, das enge Verbindungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten hat.
Nach dem Einsturz eines mittelalterlichen Turms in Rom ist ein verschütteter Arbeiter gestorben. Zunächst war der Bauarbeiter gerettet worden. Der Mann starb nach Medienberichten jedoch kurz nach seiner Einlieferung in ein römisches Krankenhaus. Die Rettungsaktion hatte Stunden gedauert. Einzelheiten von Tillmann Kleinjung aus Rom.
Der Mann war am späten Vormittag verletzt worden, als ein Teil des mittelalterlichen Gebäudes am Forum Romanum einstürzte, ein Stützpfeiler aus den 1930er Jahren. In dem Moment, als die Feuerwehr den Mann abtransportieren wollte, stürzte die Decke des Gebäudeteils ein und verschüttete ihn. Die Feuerwehrleute konnten sich retten. Insgesamt sollen 9 Bauarbeiter gestern an der Restaurierung des Torre dei Conti gearbeitet haben. Neben dem Verstorbenen waren 3 weitere Menschen zum Zeitpunkt des Einsturzes in dem Turm, konnten aber umgehend herausgeholt werden.
Ein Abgeordneter der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz muss die Partei endgültig verlassen. Einem weiteren droht eine längere Amtssperre. Das hat nach SWR-Informationen das Bundesschiedsgericht der Freien Wähler entschieden. Details hat Gernot Ludwig aus unserer Redaktion Landespolitik.
Es geht um die Landtagsabgeordneten Bernhard Altscher und Herbert Trumm. Nach internem Streit um die Führung der Fraktion waren sie vor rund einem Jahr aus der Fraktion ausgetreten. Diese rutschte unter die Mindestgröße von 5 Abgeordneten und verlor ihren Fraktionsstatus. Die Freien Wähler müssen deshalb auf mehr als 1 Million Euro pro Jahr für die Parlamentsarbeit verzichten. In beiden Fällen stellte das Bundesschiedsgericht parteischädigendes Verhalten fest. Trumm hielt man zugute, dass er sich um eine Lösung des internen Streits bemüht habe. Für ihn schlägt das Schiedsgericht eine 4-jährige Ämtersperre vor, worüber der Landesvorstand entscheiden muss. Altscher dagegen muss die Partei endgültig verlassen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Örtlich hält sich heute Morgen zäher Nebel, besonders lange an der Donau. Wenn sich dieser Nebel dann aufgelöst hat, scheint oft die Sonne. Im nördlichen Rheinland-Pfalz gibt es allerdings etwas mehr Wolken. Dazu bekommen wir maximal 10 Grad in Montabaur und bis 16 Grad in Rheinfelden. Auch am Mittwoch in vielen Regionen freundlich und dabei sehr mild. An einigen Flüssen ist es dann wieder länger neblig.
SWR aktuell. Hintergrund.
Vor der UN-Klimakonferenz in der nächsten Woche werden die Warnungen jetzt wieder lauter. Das 1,5-Grad-Ziel haben wir schon gerissen und wir könnten entscheidende Kipppunkte überschreiten. Aber es gibt auch Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel. Die schauen wir uns diese Woche genauer an in unserer Serie Kurz die Welt retten. Wie steht's um unsere Klimabemühungen? Heute geht es um zunehmende Extremwetterphänomene, mit denen wir klarkommen müssen und wo eine möglichst präzise Vorhersage wichtig ist. Wie sich Vorhersagen mithilfe künstlicher Intelligenz verbessern lassen, daran wird unter anderem beim Deutschen Wetterdienst geforscht. Jan Keller ist dort Referatsleiter Datenassimilation und Vorhersagbarkeit. Und er beschäftigt sich auch mit der Entwicklung von KI-Modellen. Vergangenes Jahr ist es beim Deutschen Wetterdienst gelungen, zum ersten Mal weltweit, Wetterdaten ausschließlich mithilfe von KI in Vorhersagemodelle einzuspeisen. Herr Keller, was hat sich denn seit dieser ersten Erfolgsmeldung getan?
Ja, wir haben natürlich kontinuierlich weiter geforscht und gearbeitet an dieser Thematik. Wir haben inzwischen auch parallel zu unseren klassischen Modellen, die auf physikbasierten Systemen aufbauen, haben wir auch künstliche Intelligenz jetzt im Wettervorhersagemodell. Das heißt, dass dort ein Modell trainiert wird auf Daten aus der Vergangenheit, mit dem man dann ein neuronales Netz aufbaut, das dann Wettervorhersagen liefern kann als künstliche Intelligenz. Das heißt, auch in einer sehr schnellen Zeit verglichen zu unseren klassischen Modellen. Und wir sind eben auf dem Weg, diesen Durchbruch, den wir letztes Jahr hatten, auch in ein System zu übertragen, das uns ermöglicht, am Ende komplett mit künstlicher Intelligenz von den Beobachtungen bis zur Wettervorhersage alles über diesen Bereich halt aufzubauen.
Ist das nur ein zeitlicher Vorteil oder sind KI-Vorhersagen nach jetzigem Stand auch in anderer Hinsicht besser als die klassischen?
Genau, die klassischen Modelle machen halt Vorhersagen basierend auf den physikalischen Gleichungen, die atmosphärischen Prozesse bestimmen. Und die KI-Modelle haben den Vorteil, dass sie trainieren auf Daten. Das heißt, man sagt, das ist der Anfangszustand, von dem du starten sollst und kennt aber, weil man ja aus den vergangenen Daten trainiert, schon den Endzustand. Also man kann im Modell sagen, da sollst du hin. Und das macht man eben für viele, viele Zeitpunkte in der Vergangenheit. Und so lernt das Modell besser eigentlich, was in Zukunft die atmosphärischen Zustände sein werden und kann dadurch tatsächlich auch eine bessere Vorhersagequalität liefern, vor allen Dingen im Bereich, sagen wir, 5 bis 10 Tage, was wir derzeit sehen, dass wir da eine bessere Vorhersagequalität bekommen als mit den klassischen Modellen.
Das heißt, das Training von so einer Wettervorhersage-KI kann ich mir vorstellen, wenn ich es jetzt mal mit einer Sprach-KI vergleiche. Die Sprach-KI bekommt dann ganz viele Texte und ihre Wettervorhersage-KI bekommt eben ganz, ganz viele Wetterdaten aus der Vergangenheit einfach vorgelegt und macht sich dann den eigenen Reim drauf.
So könnte man das sagen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Analogie. Genau, wir haben ja in der Vergangenheit über die letzten, sagen wir mal 50 Jahre, einen großen Schatz an Daten gesammelt. Der wird auch noch vorbereitet in Datensätzen, wo diese Beobachtungsdaten von Satelliten, von Wetterstationen, von Flugzeugen, wird alles zusammengebracht mit klassischen Wettervorhersagemodellen, also diesen physikbasierten Modellen. Und dadurch kriegt man einen sehr guten Überblick über das vergangene Wetter. Und quasi dieser Datensatz, also genau wie Sie sagen, viele Texte bei den Sprachmodellen, ist dann analog eben diese vielen, vielen Wetterzustände, atmosphärischen Zustände aus der Vergangenheit, mit denen das Modell dann lernen kann. Genau.
Eine Kehrseite der KI ist, wir kennen es von den Sprachmodellen, dass sie gerne mal halluziniert, also Unsinn erzählt, irgendwelche Sachen erfindet. Ist sowas in der Richtung bei Ihrem System auch schon passiert?
Das können wir auch sehen. Also man sieht das vor allen Dingen bei längeren Vorhersagen, wenn man das Modell laufen lässt, dass dann irgendwann diese Vorhersagen, wir würden sagen, unphysikalisch werden. Also wenn man so will, etwas machen, was in der Realität da nicht vorkommt. Aber das sind derzeit glücklicherweise Zeithorizonte jenseits von 2 Wochen, in der wir normalerweise sowieso ja nicht wirklich Wettervorhersage machen. Das hört normalerweise bei 2 Wochen auf. Das heißt, in dem Bereich, wo wir uns da bewegen, sehen wir bisher noch keine solchen Halluzinationen oder andere Artefakte, also Fehler, die da systematisch auftreten. Also bisher sieht es wirklich sehr gut aus, dass diese Modelle in der Lage sind, aus diesen vielen Daten eben die Prozesse in der Atmosphäre wirklich gut zu lernen.
Jan Keller vom Deutschen Wetterdienst. Er arbeitet daran, Wettervorhersagen mit Hilfe von KI besser zu machen. Morgen spreche ich in unserer Serie mit einem Kognitionspsychologen über die gefühlte Rolle rückwärts in der deutschen Klimapolitik, ob Wahrnehmung und Realität da möglicherweise auseinanderlaufen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Das Bundesverfassungsgericht befasst sich heute mit Fragen, die in der Corona-Pandemie große Bedeutung hatten. Wer soll zuerst behandelt werden, wenn die Krankenhäuser überfüllt sind? Wer muss warten? Und wer entscheidet das? Mehr von Gigi Deppe aus unserer Rechtsredaktion.
Während der Corona-Zeit kam die Frage immer wieder auf. Was, wenn die Kliniken irgendwann so überfüllt sind, dass nicht alle Patienten behandelt werden können? Wer entscheidet, nach welchen Kriterien bei solch einer Triage, wer Bett- und Beatmungsgerät bekommt und wer nicht? 2021 urteilte das Bundesverfassungsgericht, der Gesetzgeber muss eine Regelung finden, die ausschließt, dass zum Beispiel Menschen mit Behinderung diskriminiert werden. Die Regelung kam 2022 ins Infektionsschutzgesetz. Dagegen legten nun 14 Ärztinnen und Ärzte Verfassungsbeschwerde ein. Das Gesetz sei widersprüchlich und unklar und bringe eine erhebliche Rechtsunsicherheit mit sich. Kritik äußern sie auch an dem Verbot der sogenannten Ex-Post-Triage. Dadurch darf eine einmal begonnene Behandlung nicht wieder abgebrochen werden, auch wenn danach Patienten kommen, bei denen die medizinische Versorgung erfolgversprechender wäre. Heute gegen 9:30 veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung.
Rund eine Woche vor der Weltklimakonferenz wollen sich die EU-Umweltminister heute auf ein Klimaziel für das Jahr 2040 verständigen. Daran hängt auch das für die anstehende Konferenz COP30 so wichtige Klimaziel für 2035. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Für die Europäische Union geht es heute darum, wenige Tage vor der Weltklimakonferenz noch konkrete Zielmarken zu setzen, um die eigene Verhandlungsposition in Brasilien zu stärken. Wichtig für die Konferenz ist das europäische Klimaziel für das Jahr 2035. Deutschland spricht sich dabei für 72,5% weniger Ausstoß von klimaschädlichen Gasen aus im Vergleich zu 1990. Das liegt am obersten Ende eines weiten Zielkorridors, angefangen bei 66% weniger CO2-Ausstoß, den die Runde der europäischen Umweltminister heute diskutiert und über den schon so lange gestritten wurde, dass die EU die offizielle Frist zur Einreichung der Ziele bei den Vereinten Nationen verpasst hat. Gut 60 Staaten wiederum haben fristgerecht ihre Klimaziele gemeldet, darunter auch die USA. Eine Einigung heute wäre gewissermaßen Schadensbegrenzung.
Wenn das heute mit der Einigung bei den EU-Klimazielen klappt, dann ist es auf jeden Fall mal wieder eine Einigung in letzter Minute angesichts des nahenden Weltklimagipfels. Dass in der Politik so vieles kurz vor knapp fertig wird, hat System, stellt unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Friedrich Willems fest.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Haben Sie schon mal eine Deadline gerissen? Sie können ruhig ehrlich sein. Ich werde es nicht verraten. Auch ich schiebe meine To-Dos, sowie diese Kolumne, oft bis zur letztmöglichen Sekunde auf. Und wir Prokrastinierer, wie man uns Aufschieber im Fachjargon nennt, sind in guter Gesellschaft. Auch Politiker und die Bundesregierung selbst sind ohne knallharten Abgabedruck oft nicht zum Handeln zu bewegen. Heute zum Beispiel. Da reist unser Umweltminister Carsten Schneider nach Brüssel, um gemeinsam mit seinen europäischen Kolleginnen und Kollegen ein gemeinsames Klimaziel zu beschließen. Da fehlt nämlich noch, um wie viel wir unsere Treibhausgase bis 2035 reduzieren wollen und können. Und das hätte die EU eigentlich vor anderthalb Monaten einreichen sollen. Aber wie es so ist, wenn der Druck nicht groß genug ist, passiert halt oft nichts. Jetzt könnte es aber soweit sein, denn in ein paar Tagen schon reist der Chef höchstpersönlich, Bundeskanzler Friedrich Merz, zur Weltklimakonferenz in Brasilien. No way, dass der ohne das neue Klimaziel da aufschlägt. Oder etwa doch? Von daher wird es heute spannend zu sehen, ob die EU-Umweltminister sich auf etwas einigen können. Nicht nur aus klimapolitischer Sicht, sondern auch als soziale Studie, wie stark der Aufschiebedrang auch bei Politikern ist.
Gedanken von Jan-Friedrich Willems. In Bonn beginnt heute der 22. Deutsche Betriebsrätetag. Mehr als 1000 Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter aus ganz Deutschland kommen bis Donnerstag im alten Plenarsaal des Deutschen Bundestags zusammen, um sich bei Fachvorträgen und in Foren über Themen rund um die Betriebsrätearbeit zu informieren und auszutauschen. Mehr von Tobias Alschomer.
Der Deutsche Betriebsrätetag gilt als eines der wichtigsten Branchentreffen. In diesem Jahr ist dort künstliche Intelligenz ein großes Thema. Es geht dabei um Fragen des Datenschutzes oder um die Frage, wie KI im Betrieb arbeitnehmerfreundlich genutzt werden kann. Auch für Betriebsräte selbst gibt es inzwischen KI-Werkzeuge, die deren Arbeit erleichtern sollen und auf dem Kongress vorgestellt werden. Außerdem beschäftigen sich Vorträge mit den schlechten wirtschaftlichen Aussichten und den Handlungsmöglichkeiten der Arbeitnehmervertreter in Krisenzeiten. Wenn Stellen abgebaut werden sollen, gibt es zum Beispiel Fördermittel für Qualifizierungsmaßnahmen oder Sozialpläne.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.